Ihr Lieben, es wird heute eine schwierige Predigt, weil ein jeder von uns darin betroffen ist. Aber seid getrost, es wird keine sehr lange. Ganz ungewohnt für mich. Lasst uns zunächst Vaters Buch aufschlagen, indem wir fortfahren in unserer Betrachtung des ersten Buches Mose. Und wir sind im Kapitel 1. Mose 47 und lesen die Verse 13 bis 26. 1. Mose 47, Abvers 13. Und es gab kein Brot im ganzen Land, denn die Hungersnot war sehr schwer. Und das Land Ägypten und das Land Kanaan verschmachteten vor Hunger. Und Josef brachte alles Geld zusammen, das sie im Land Ägypten und im Land Kanaan vorfand, für das Getreide, das man kaufte. Und Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao. Und als das Geld im Land Ägypten und im Land Kanaan ausging, da kamen alle Ägypter zu Josef und sagten: Bring uns Brot her, warum sollen wir denn vor dir sterben? Denn das Geld ist zu Ende. Da sagte Josef: Bringt euer Vieh her, dann gebe ich euch Brot für euer Vieh, wenn das Geld zu Ende ist. Da brachten sie ihr Vieh zu Josef und Josef gab ihnen Brot für die Pferde und die Schafherden und die Rinderherden und für die Esel. Und so versorgte er sie mit Brot für all ihr Vieh in jenem Jahr. Als jenes Jahr zu Ende war, da kamen sie im zweiten Jahr zu ihm und sagten zu ihm: Wir wollen meinem Herrn nicht verschweigen, dass das Geld ausgegangen ist und die Viehherden sind bei meinem Herrn. Nichts ist vor meinem Herrn übrig geblieben als nur unser Leib und unser Land. Warum sollen wir vor deinen Augen sterben, sowohl wir als auch unser Land? Kaufe uns und unser Land für Brot, dann wollen wir und wir unser Land dem Pharao fronpflichtig sein und gib Samen, dass wir leben und nicht sterben und das Land nicht verödet daliegt. Da kaufte Josef das ganze Land Ägypten für den Pharao, denn die Ägypter verkauften jeder sein Feld, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lag. Und so kam das Land an den Pharao. Und das Volk, das versetzte er in die verschiedenen Städte von einem Ende der Grenze Ägyptens bis zu ihrem anderen Ende. Nur das Land der Priester kaufte er nicht, denn die Priester hatten ein festgesetztes Einkommen vom Pharao und sie lebten von ihrem festgesetzten Einkommen, das der Pharao ihnen gab. Deshalb verkauften sie ihr Land nicht. Und Josef sagte zum Volk: Siehe, ich habe euch und euer Land heute für den Pharao gekauft. Hier habt ihr Samen, besät nun das Land. Und es soll beim Ernten geschehen, dass ihr den fünften dem Pharao gebt, die vier Teile aber sollen für euch sein zum Besten des Feldes und zur Nahrung für euch und für die, die in euren Häusern sind und zur Nahrung für eure Kinder. Da sagten sie: Du hast uns am Leben erhalten. Finden wir Gunst in den Augen meines Herrn, dann wollen wir Knechte des Pharao sein. Und Josef legte es dem Land Ägypten bis zu diesem Tag als Ordnung auf, dass dem Pharao der Fünfte gehöre. Nur das Land der Priester allein kam nicht an den Pharao. Zuletzt haben wir gehört, dass Jakob und seine Familie bestens von Josef versorgt worden sind. Wir lasen da in den Versen 11 und 12 unseres Kapitels: Josef aber wies seinem Vater und seinen Brüdern Wohnsitze an und gab ihnen Grundbesitz im Land Ägypten, im besten Teil des Landes, im Land Ramses, das ist Gosen, wie der Pharao befohlen hatte. Und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder. Wenn wir diese Güte Gottes sehen, die Jakobs Familie durch Josef widerfährt, dann kann eigentlich nur tiefe Dankbarkeit in den Herzen aufsteigen. Wir erkennen, dass alles unverdiente Gnade ist. Und wir erkennen noch ein weiteres, das für uns als Kinder Gottes überaus wichtig ist. Gott sorgt nämlich zuallererst für sein Volk. Erst als der Überrest gesichert ist, wird Josef Retter der heidnischen Welt. Der Pharao hat ihm den Titel Zapnat Paneach verliehen, den Titel, der das Leben Ernährende. Wer von euch mit Luther Gottes Wort liest, der wird dort die Bezeichnung der geheime Rat finden und darüber stolpern. Diese Übersetzung Luthers ist der Tatsache geschuldet, dass er zu seiner Zeit mit der ägyptischen Bezeichnung nichts anzufangen wusste. Der Stein von Rosette, mit dessen Hilfe die altägyptische Sprache und Schrift erst entschlüsselt werden konnte, wurde erst im 18. Jahrhundert entdeckt. Davon konnte Luther keine Ahnung haben. Luther bemühte sich aber dennoch, den an dieser Textstelle als logisch anzunehmenden Textinhalt wiederzugeben, und daher bezeichnete er Josef als den geheimen Rat des Pharao. Nun wird dieser das Leben ernährende Josef im heidnischen Land, das ihm von Gott und den Pharao anvertraut ist, in der Kraft Gottes rettend aktiv. Daher habe ich diese Predigt mit dem Titel versehen: Gott segnet den Brotkönig. Und ich habe sie in vier Teile gegliedert. Dabei geht es um erstens das Geld Ägyptens, zweitens das Vieh Ägyptens, drittens das Land Ägyptens und viertens eine Wertung dieser Geschichte. Schauen wir uns zunächst das Geld an. Wir erinnern uns, als die 7 Jahre des Überflusses in Ägypten zu Ende gingen und die 7 Jahre der Hungersnot anbrachen, wie Josef es vorausgesagt hatte, da war in allen Ländern Hungersnot. Und nur in Ägypten gab es Brot, aber es war unter Verschluss. Wir lasen in Kapitel 41, in den Versen 55 bis 57, als nun das ganze Land Ägypten hungerte und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sagte der Pharao zu allen Ägyptern: Geht zu Josef und tut, was er euch sagt. Und die Hungersnot war auf der ganzen Erde, und Josef öffnete alle Vorratshäuser, in denen er Getreide gesammelt hatte, und verkaufte den Ägyptern Getreide. Und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. Und nun war es wirklich soweit. Vom Hunger getrieben eilten die Ägypter zu Josef, denn wir lesen in unserem Kapitel in den Versen 13 bis 14: Und es gab kein Brot im ganzen Land, denn die Hungersnot war sehr schwer. Und das Land Ägypten und das Land Kanaan verschmachteten vor Hunger. Und Josef brachte alles Geld zusammen im Land Ägypten und im Land Kanaan für das Getreide, das man kaufte. Und Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao. Er brachte alles Geld zusammen. Was nun? Der römische Geschäftsmann Publius Syrus formulierte im 1. Jahrhundert vor Christus: Geld regiert die Welt. Und er hatte damals recht, denn ein Mensch ohne Geld ist wie ein Wolf ohne Zähne, sagt ein altes französisches Sprichwort. Und schon in der alten Industalkultur wusste man, der Markt gehört dem, der bezahlt. Josef hatte nun alles verfügbare Geld Ägyptens gegen Getreide eingetauscht und den vollen Betrag dem Pharao übergeben. Das heißt, in ganz Ägypten gab es keine liquiden Mittel mehr in den Händen des Volkes. Die Schatzkammern des Pharao waren voll, die Geldbeutel des Volkes waren leer. Und der Hunger dauerte an. Was sollte nun werden? Sollte nun Ägypten? Sollte die ganze Welt verhungern, weil es kein Geld mehr gab in ganz Ägypten? Ausgenommen die Schatzhäuser des Pharao? Nein, so weit durfte es nicht kommen. Und die Ägypter erinnerten sich daran, dass Geld für sich genommen keinen Eigenwert hat. dass es nur eine Anweisung auf Ware ist, die man dagegen eintauschen kann. Und die Ägypter besannen sich, dass sie noch viele andere wertvolle Tauschartikel in ihrem Besitz hatten, die sie gegen Getreide eintauschen konnten. Die waren ihnen zwar lieb, aber doch nicht so lieb, dass sie ihr Überleben dagegen aufrechnen würden. Apropos, wie haltet ihr es mit dem Geld? Folgt ihr dem amerikanischen Statement, das da lautet, Geld macht nicht glücklich, aber es gestattet uns, auf verhältnismäßig angenehme Weise unglücklich zu sein? Oder teilt ihr die Meinung des römischen Kaisers Vespasian, der sagte, pecunia non olet, das heißt, Geld stinkt nicht, als er eine Toilettensteuer erheben wollte? Bedenkt ihr, Lieben, dass die Eigenschaft, die man braucht, um Reichtum zu erringen, einen ganz massiv daran hindern, ihn auch zu genießen. Und bedenkt, was unser Vater im Himmel und unser Herr Jesus uns über das Geld wissen lassen. Da heißt es in Prediger 5, Vers 9, wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit. Und im Kapitel Prediger 7, Vers 12 heißt es, im Schatten der Weisheit ist es wie im Schatten des Geldes. Aber der Gewinn der Erkenntnis ist der, die Weisheit erhält ihren Besitzer am Leben. Mit anderen Worten, das Geld nicht. Das vermag das Geld nicht, weil es endlich ist. Die Weisheit aber, wenn sie von Gott kommt, endet nie. Sie geht uns niemals aus. Schließlich warnt uns Lukas in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 20, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Und wir wissen aus 1. Timotheus 6, Vers 10, dass die Geldliebe eine Wurzel alles Bösen ist, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Der Hebräerbrief mahnt und tröstet uns gleichermaßen. Der Wandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Nun, der englische Philosoph Robert Walpole schrieb, ein jeder Mensch hat seinen Preis. Und so kamen die Ägypter zu Josef und er machte ihnen ein Angebot und sie folgten ihm. Wir lesen in den Versen 15 bis 17 unseres Textes. Und als das Geld im Land Ägypten und im Land Kanaan ausging, da kamen alle Ägypter zu Josef und sagten, bring uns Brot her. Warum sollen wir denn vor dir sterben? Denn das Geld ist zu Ende. Da sagte Josef, bringt euer Vieh her. Dann gebe ich euch Brot für euer Vieh, wenn das Geld zu Ende ist. Da brachten sie ihr Vieh zu Josef und Josef gab ihnen Brot für die Pferde und für die Schafherden und für die Rinderherden und für die Esel. Und so versorgte er sie mit Brot für all ihr Vieh in jenem Jahr. Nun geht es also um das Vieh der Ägypter. Es geht um die Tiere, die die Lebensgrundlage der Ägypter darstellten. Und natürlich, was nützt mir eine Grundlage, wenn die Mittel zum Erhalt nicht gegeben sind? Wenn ich kein Geld habe für meine eigene Nahrung, habe ich auch kein Geld für Futter, für das Vieh. Und so waren sie froh, das Vieh in ihrem Besitz gegen Getreide eintauschen zu können. Josef ernährte sie mit dem Getreide, das er in den Jahren des Überflusses gebunkert hatte, und mit dem Vieh, das er gegen dieses Getreide eintauschte, mehrte er den Reichtum des Pharao. Habt ihr euch einmal Gedanken darüber gemacht, was das Vieh für einen bäuerlichen Menschen bedeutet? Habt ihr schon einmal miterlebt, welche Betrübnis sich bei einem Bauern einstellt, der erfährt, dass er wegen BSE sämtliche Kühe in seinem Stall keulen muss? Oder wegen der Schweinepest alle seine Schweine? Oder wegen der Vogelgrippe alle Hühner, Gänse und Puten? Stellt euch einmal vor, ihr selbst wärt betroffen. Ihr müsstet um des nackten Überlebens willen alles Getier in eurem Besitz weggeben. Was ihr jahrelang unter Mühen aufgezogen habt, alles wäre dahin. Ja sicher, im Moment geht es nur ums nackte Überleben. Was aber wird in Zukunft? Was wird, wenn die Hungersnot vorüber, wenn der drohende Tod abgewendet ist? Womit wird man dann seinen Lebensunterhalt bestreiten? Vergessen wir bei alledem nicht, dass Gott in seinem ewig gültigen Wort das Vieh in einem Atemzug mit Silber und Gold nennt. In 1. Mose 13, Vers 2 sollten wir einmal aufschlagen. Und Abram war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Wir erinnern uns, das Geld, das Josef zuerst aus dem Land gezogen hat, stellte keinen Wert an sich dar. Es konnte nur dazu dienen, im Tausch dagegen notwendige Dinge zu beschaffen. Gold und Silber aber sind Werte an sich. Das Geld, das heutzutage übrigens im Wesentlichen nur noch aus bedrucktem Papier oder bedruckter Baumwolle besteht und zum allergrößten Teil sogar nur noch aus virtuellen Zahlen in irgendwelchen Großcomputern, ist also im Grunde wertlos. Bei hoher Inflation ist es nicht einmal mehr das Papier wert, auf dem es gedruckt wird. Gold und Silber aber sind Werte an sich. Man kann ihre Substanz wiegen, kann die Nuggets zählen und ausmessen. Und was bei dieser Untersuchung herauskommt, genau das ist das jeweilige Stück Edelmetall dann auch in der Hand des Besitzers wert. Und unser Herr selbst stellt in seinem ewigen Wort das Vieh auf eine Ebene mit Silber und Gold. Hättet ihr solches gedacht, als ihr zu Hause vorbereitend diesen Text gelesen habt? Sicher nicht, denn in unserer heutigen Zeit ist das Vieh völlig aus unserem Horizont verschwunden. Wenn wir heute den Begriff Vieh hören, dann fallen uns wahrscheinlich zuerst irgendwelche Tierschutzskandale ein über Tierhaltungsmethoden, die des Profits wegen am untersten Rand des Erträglichen liegen und unser Entsetzen und unseren Abscheu hervorrufen. Und dennoch gehen wir in den Supermarkt und kaufen die Produkte, die aus solchen Betrieben kommen, weil sie billig sind und unseren Geldbeutel schonen. Ja, sie sind billig, aber sie sind nicht preiswert. Denn der Preis für dieses Billig, den haben die armen Tiere bezahlt. Mit einem erbärmlichen, kurzen Leben, das manches Mal nur mit Hilfe von Medikamenten und Antibiotika aufrechterhalten wurde, bis sie schlachtreif waren. Lasst uns alle, und ich schließe mich da gar nicht aus, einmal in einer stillen Minute darüber nachdenken, wie auch wir mit den Werten umgehen, die Gott geschaffen hat, damit wir an ihnen eine Aufgabe erfüllen. Wenn man sich alle diese Auswüchse ansieht, dann kann man verstehen, dass viele Menschen, die Gott nicht kennen und nicht wie wir eine lebendige Hoffnung haben, ganz auf den Genuss von Fleisch verzichten, obwohl es Gott für uns zum Verzehr geschaffen hat. Nun, die Ägypter hatten alles das aufgegeben, um sich zu ernähren und sich durch die Hungersnot hindurch zu retten. Doch dann stellte sich heraus, dass nach dem Geld auch das Vieh nicht zur Bezahlung reichte. Die Hungersnot dauerte an und die Not wurde immer größer. Wenn die Ägypter am Leben bleiben wollten, dann mussten sie zum Äußersten greifen. Wir lesen in den Versen 18 bis 19 unseres Kapitels: Als jenes Jahr zu Ende war, da kamen sie im zweiten Jahr zu ihm und sagten zu ihm: Wir wollen es meinem Herrn nicht verschweigen, dass das Geld ausgegangen ist. Und die Viehherden sind bei meinem Herrn. Nichts ist vor meinem Herrn übrig geblieben als nur unser Leib und unser Land. Warum sollen wir vor deinen Augen sterben, sowohl wir als auch unser Land? Kaufe uns und unser Land für Brot, dann wollen wir uns, unser Land, dem Pharao fronpflichtig sein. Und gib Samen, dass wir leben und nicht sterben und das Land nicht verödet daliegt. Nun geht es also um das Land der Ägypter. Und das ist eine ernste Sache. Denn es gibt nichts Persönlicheres für einen Menschen als ihn selbst, seine Familie und sein Land. Was bedeutet dir dein Land, dein Grundstück? Ja, ich weiß, wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern wir suchen die zukünftige in den Himmeln. Und dennoch, wenn du in dieser Welt Grund und Boden besitzt, bist du in einer ganz besonderen Situation. Denn das Land, das du um einen Preis erworben hast, das hat dir Gott zu eigen gegeben, damit du auf diesem Land eine Familie gründest. Wenn wir als Christen Land besitzen, dann ist das ein von Gott geschützter Bereich. Dieses Land ist heilig. Wohlgemerkt, es ist nicht heilig für die gefallene Welt. Es ist heilig für dich als ein Geschenk des Vaters im Himmel. Und es soll deinen Kindern und Kindeskindern heilig sein. Das ist eine Anordnung unseres Vaters im Himmel, denn er gibt uns in seinem Wort Beispiele dafür. Lasst uns einmal miteinander 1. Könige 21 aufschlagen, ab Vers 1. Da heißt es: Naboth, der Jesreeliter, hatte einen Weinberg in Jesreel, und zwar gleich neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete zu Naboth und sagte: Gib mir deinen Weinberg. Er soll mein Gemüsegarten werden, denn er ist nahe bei meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den, oder wenn es besser ist in deinen Augen, gebe ich dir Geld als Kaufpreis für ihn. Aber Naboth sagte zu Ahab: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Und im Auftrag des Königs, der Königin Isabel, zeugten Männer der Bosheit gegen Naboth vor dem Volk, indem sie sagten: Naboth hat Gott und den König gelästert. Dann führte man ihn zur Stadt hinaus und steinigte ihn, und er starb. Und es geschah, als Isabel hörte, dass Naboth gesteinigt worden und tot war, sagte sie zu Ahab: Mache dich auf, nimm in Besitz den Weinberg des Jesreeliters Naboth, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Naboth lebt nicht mehr, er ist tot. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbieter: Mache dich auf, geh hinab zu Ahab, dem König von Israel, entgegen, der in Samaria wohnt. Siehe, er ist dem Weinberg Naboths, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede zu ihm und sage: So spricht der Herr. Hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? Und rede zu ihm: So spricht der Herr. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Naboths geleckt haben, sollen die Hunde dein Blut, ja deines, lecken. Wir sehen, Gott selbst schützt den Grund und Boden, den er dir zugeeignet hat. Durch deinen rechtmäßigen Erwerb und bestraft den Räuber, der ihn dir wegnehmen will. Wer Grund und Boden verliert, verliert im Irdischen seine Wurzeln. Wenn er ein Kind Gottes ist, mag er es verschmerzen. Im Gedanken daran, was ihm nach seinem Heimgang zu Gott erwartet. Die Ägypter aber waren Heiden, in denen keine derartige Hoffnung offenbart gewesen ist. Sie verloren mit ihrem Land alles. Da ist es auch erklärlich, dass es ihnen fast leicht fiel, nun auch noch sich selbst, ihr Leben, ihre Persönlichkeit als Kaufpreis dem Pharao zur Verfügung zu stellen. Denn hatten sie kein Land mehr, waren sie niemand mehr. Das Land, das eigene Leben und die Persönlichkeit sind die Ehre des Weltmenschen. Des Menschen, der Gott nicht kennt. Der erworbene Besitz an Geld und Gut ist ihm nur Bestätigung dieser Ehre. Wie sagt doch Johann Wolfgang von Goethe, der deutsche Dichterfürst, Geld verloren, nichts verloren. Mut verloren, viel verloren. Ehre verloren, alles verloren. Die Ägypter waren nun allem entäußert, was sie als Menschen ausmachte. Und der Pharao besaß ganz Ägypten mit allem Toten und lebenden Inventar. Betrachten wir doch einmal, wie diese Geschichte zu werten ist. Manche Ausleger der Heiligen Schrift vertreten die Ansicht, das Handeln Josefs in dieser Angelegenheit sei ein zum Himmel schreiendes Unrecht oder gar eine Art erbarmungsloser Ausbeutung. Selbst Martin Luther spricht von Josefs Reformwerk als von einer Tat, wie sie einige moderne Menschen in zweifelhaften Machenschaften ausführen. Es liege hier, so meint Luther, ein gewisser Menschenschacher vor, und seiner Ansicht nach ist auch der Minister Josef ein Beispiel dafür, wie zersetzend die Wirkung sei, wenn man einem ganzen Land seine Art fremde Gesellschaftsordnung aufzwingt. Aber dahin kann unser Urteil nur dann kommen, wenn man nur mit dem Verstand die Anordnungen Josefs beurteilt. Denn auch in diesem Bericht, den wir heute betrachten, haben wir es mit dem inspirierten Wort Gottes zu tun. Gott ist unumschränkt. Wer will ihm in seinem Tun Vorschriften machen? Die Rettung Ägyptens ist ein Akt seiner Gnade. Er wendet sich diesem Land zu, weil es ihm um die Fortführung seiner Heilsgeschichte geht. Die Ägypter sahen in Josef keinen Ausbeuter. Sie sahen in ihm vielmehr ihren Retter und Helfer. In Vers 25 rufen sie ihm zu, du hast uns am Leben erhalten. Aus diesen Worten spricht tiefe Dankbarkeit. Im Ganzen gesehen können wir feststellen, dass auch die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse unter der unmittelbaren Führung Gottes stehen. Nicht nur bei den Ägyptern, auch bei uns. Er hält alle Fäden in seiner mächtigen Hand. Und nach seiner Weisheit spannt er persönliche Schicksale ein, um Welt- und Heilsgeschichte zu schreiben. Unter seiner Führung ist auch Josef nur ein williges Werkzeug in seiner Hand. In der sich fortlaufend steigenden Not der Ägypter dürfen wir auch einen prophetischen Hinweis erkennen. Nachdem das Haus Jakobs durch tiefste Not wieder mit Josef in Verbindung gekommen ist, und nachdem sie ihn erkannt haben, versorgt er sie mit dem Besten, was er besitzt, und ihre Ängste und Trübsale sind beendet. Und nun kommen die Heiden in große Not. Alle geraten in Bewegung und es geht jetzt nur um einen Mann, um Josef. Nur er ist imstande, ihnen zu helfen. Und darum erfüllt ein einziger Schrei das ganze Land Ägypten. Erhalte uns das Leben, dass wir dem sicheren Tod entfliehen. Der Hunger ist jetzt so groß, dass alles andere vergessen ist und jeder nur nach Rettung Ausschau hält. Diese prophetische Schau lässt uns in die bevorstehenden Ereignisse blicken. Sobald Israel seinen Messias erkannt haben wird und unter seiner Obhut Versorgung und Sicherheit genießt, werden die Völker eine Art Erweckung erleben. In höchster Not erreicht sie die Botschaft von dem einen Retter, von Jesus Christus, dem Sieger von Golgatha. Um ihn geht es und nur um ihn, denn auch diese Völker muss der Herr Jesus das Brot des Lebens werden. Sie sind bereit, alles, was sie besitzen, zu ihm zu bringen und ihm zuzueignen. Geld und Gut hat angesichts ihres Verlangens für sie jeden Wert verloren. Es geht dann nur noch um das eine. Wie bleibe ich am Leben und wo finde ich Bergung vor dem sicheren, dem ewigen Tod? Arm und Reich, jung und alt werden zu ihm eilen, zu dem wahren Josef, dem einen, dem einzigen, der helfen kann. Wie die Ägypter damals, so werden auch sie bereit sein, alles herzugeben, um seine Gnade zu erfahren. Zuerst das Geld, dann das Vieh und zuletzt verkaufen sie sich selbst als Leibeigene. Das ist die völlige Auslieferung, die völlige Selbstentäußerung. Aber ohne sie kann es nie zum Frieden, nie zu einer beglückenden inneren Ruhe kommen. Nie kann sich unser Herr mit weniger zufrieden geben. Ob heute in der Gnadenzeit oder bei der Sammlung Israels oder auch bei der kommenden Missionierung der Völker, immer wird die völlige Hingabe und die bedingungslose Auslieferung an den Herrn das oberste Ziel sein. Alles, was wir sind und haben, kommt von Gott und es gehört dem, der uns mit dem höchsten Preis erkauft hat. Diese Hingabe führt zu der herrlichen Erfahrung, der Herr Jesus gibt uns nicht nur Brot, er selbst ist das Brot des Lebens, der höchste Genuss für unsere Seelen. Josef tat alles für den Pharao. Geld, Vieh, Land und Leute lieferte er ihm aus. So suchte auch unser Herr in allem die Ehre und die Verherrlichung des Vaters im Himmel. In seinem Auftrag und in völliger Abhängigkeit von ihm hat er seinen Willen erfüllt. Genau deshalb hat der Vater dem Sohn nun alles übertragen. Und heute führt alles zu dem einen Höhepunkt: Gott ist alles in allem. Josef sagte zu dem Volk: Siehe, ich habe euch und euer Land heute für den Pharao gekauft. Der Preis ist das Brot zum Leben. Für diese Tat danken die Ägypter mit ihrem Leben. In kindlichem Vertrauen und großer Anhänglichkeit hängen sie sich an ihren Retter. Der Herr Jesus hat für uns einen weit höheren Preis eingesetzt. Ein Hinweis des Apostels Paulus in 1. Korinther 6 in den Versen 19 bis 20 lautet: Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Dieser Hinweis zeugt davon, Hingabe und Auslieferung sind stets ein Ausdruck der Dankbarkeit, der Liebe und des Vertrauens. Man kann vielleicht Gott schon so manches selbstlos zur Verfügung gestellt haben, wie Geld, Arbeit, Mühe oder Zeit. Doch sich selbst zu geben, das ist etwas ganz anderes. Wer das tut, der kommt zum wirklichen Fruchttragen und zum Genuss des Ruhens in seiner Führung. Josef gibt den Ägyptern den Samen, um dem Pharao das Land zu bebauen. Sie suchen nicht mehr ihren eigenen Vorteil, sondern den des Königs. Sie sind nun auch nicht mehr für ihren Lebensunterhalt verantwortlich, denn Josef sorgt für sie. Sie leben in völliger Ruhe, weil er ja ihr Erhalter ist, der die großen Vorräte hat. Herrlich. Alles, was wir für die große Aufgabe benötigen, gibt uns der Herr Jesus. Wir dürfen für ihn arbeiten. Unsere eigenen Interessen sind durch unser neues Dienstverhältnis aufgehoben. Wir dürfen weitergeben, was der Herr uns in die Hände legt. Aus seiner Fülle empfangen wir, und der Gedanke, dass er für unsere Versorgung verantwortlich ist, führt zu einer beglückenden Ruhe. Darum sagt uns die Bibel durch den Apostel Petrus in 1. Petrus 5, Vers 7: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Und durch Paulus in Philipper 4 in den Versen 6 bis 7: Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dieses stille, unangefochten Ruhen, dieses völlige Gelöstsein von den Lebenssorgen führt zu einem beglückenden Ruhen in der Führung Gottes. Jetzt ist die Nachfolge kein quälendes Müssen mehr. Jetzt empfindet man keinen Druck und keine Last mehr, keine Leistungspflicht und keine Angst vor dem Scheitern. Als müsse man mit verbissener Miene seine Pflicht tun. Alles ist jetzt ein frohes Abstatten des Dankes für die erfahrene Rettung. Die Ägypter bezeugen das mit den Worten in Vers 25. Du hast uns am Leben erhalten, finden wir Gunst in den Augen meines Herrn, dann wollen wir Knechte des Pharao sein. Alles ist freiwillig im Reich Gottes. Gott will nichts erzwingen. Er will alles in seiner Liebe bewirken. Darum ist es notwendig, dass wir uns alle Zeit mit der überwältigenden Liebestat unseres Herrn beschäftigen. Nur dann kann unser Dank für Golgatha unser Leben prägen und zieren. Die Gnade liegt dazu bereit, und zwar kostenlos. Und in unserem fleißigen Nehmen erwächst die ihn ehrende Frucht. Greifen wir frohgemut zu bei der Gnade. Es kostet wirklich nichts. Stellen wir unser Leben auf einen festen Grund, von dem es in 1. Korinther 3, Vers 11 heißt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ergreifen wir den Zipfel seines Gewandes und klammern wir uns daran, so eng wir nur können. Und lasst uns dabei stets beachten, dass es niemals darum geht, kopflos einem Glauben nachzurennen, sondern im vollen Bewusstsein unseres Handelns in der richtigen Reihenfolge festzubleiben. Dazu möchte ich euch zum Abschluss noch einmal ein Fenster der Illustration öffnen. Machen wir also gemeinsam den Fensterflügel auf. Wir schauen hinaus und sehen drei Männer, die hintereinander hergehen. Der erste geht schnurstracks und unbeirrt seinen Weg. Sein Name ist Wahrheit. Hinter ihm folgt ein Mann, der Glaube heißt. Ein wenig unbeholfen humpelt der dritte Mann mit dem Namen Erfahrung hinterher. Er bleibt zwar ein gutes Stück hinter Wahrheit zurück, aber immerhin ist er auf dem richtigen Weg. Und genau so ist es auch in unserem Leben. Die göttliche Wahrheit, die uns Gottes Wort zeigt, muss an erster Stelle stehen. Der Glaube erfasst sie und macht sie sich zu eigen. Und dann folgt die Praxis, die Erfahrung. Anders geht es nicht. Wenn der Mann Glaube an der Wahrheit vorübereilt, wird er sich verlaufen und Erfahrung gleich mit. Denn ein Glaube, der sich nicht auf Gottes Wort stützt, führt nur in verderbliche Irre. Wenn gar Erfahrung die erste Stelle übernimmt, wenn man also einfach alles so macht, wie man es selbst für richtig hält, dann ist die Katastrophe vorprogrammiert. Lassen wir uns also in unserem Leben diese drei Männer in der richtigen Reihenfolge laufen und sehen wir zu, dass sie dicht hintereinander hergehen. Wahrheit, Glaube, Erfahrung. Das walte unser Herr, dass uns das gelingt. Amen.